nochmal ein, weil ich es vorhin noch nicht gesagt habe, ein herzliches, ich wollte schon sagen willkommen, aber herzliches Dankeschön, dass ich da sein darf, mit euch zusammen sein darf. Es ist echt schön, mal wieder hier zu sein, und ich soll euch ganz, ganz liebe Grüße von eurer Schwestergemeinde in Wendelstein, ist ja damals auch vom Erwin mit gegründet worden, eurer Schwestergemeinde ausrichten. Und ich bin so frech und nehme einfach liebe Grüße von euch mit. Ich kann eure Gedanken lesen. Ihr denkt es jetzt gerade eh schon. Dann mache ich das gerne. Ja, geht es mit den Bildern?
Genau.
Was ist dein Fundament? Das ist so die Frage, die uns durch die Predigt heute hindurch so mit bewegen wird, die mich bewegt. Und ich glaube, die momentan auch eine ganz wertvolle und wichtige Frage ist, gerade in dieser Zeit, was ist unser Fundament, worauf basiert unser Glauben, worauf stehen wir? Es sind ja nicht nur die Wahlen, die nächstes Wochenende kommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, der eine sieht es ja sehr entspannt und der andere sieht es sehr angespannt, gerade wenn man die Wahlprogramme durchliest und eben dann auch mal so überlegt, was bedeutet das für die Gemeinde Jesu, was bedeutet das für die Dinge, die Gott auf dem Herzen liegen, dann sind ja zum Teil schon erschreckende Entdeckungen zu machen. Und es gibt nicht wenige Christen, die sagen, es geht um die Frage der Glaubensfreiheit, es geht, ich denke, das ist wirklich eine Herausforderung, die kommen kann, wo einige Parteien schon sehr klar in die Richtung gehen, um die Frage, ist es dann noch erlaubt zu behaupten, Jesus wäre der einzige Weg? Ist das nicht schon diskriminierend allen anderen Religionen gegenüber? Ich weiß, dass jetzt schon Menschen deswegen wegen dieser Aussage in ihren Kirchen auch Probleme gekriegt haben. Es wird sich einiges ändern, und wir erleben ja, dass sich im Moment auch sehr viel ändert. Ändert in unserer Gesellschaft, aber auch in der Gemeinde Jesu. Auch wir als Gemeinde Jesu sind ja herausgefordert. Ich bin ja seit Januar neu in Wendelstein, also wir waren ja vorher einige Monate als Gast schon mit dabei, durften den Weg schon so ein bisschen kennenlernen, mit begleiten. Ich kenne die Gemeinde schon seit über 20 Jahren. Und dann hat man so gerade in diesem letzten halben Jahr auch so ein bisschen die Spannungsfelder kennengelernt, und dann habe ich auch andere Gemeinden kennengelernt aus unserem Bund. Und momentan treffe ich mich mit den Pastoren aus unserer Umgebung, mit den ganzen bibeltreuen Gemeinden. Und es ist schon überraschend, was im Reich Gottes auch an Spannungsfeldern ist, mit denen wir zurechtkommen dürfen oder wie auch müssen. Und wir brauchen in dieser Zeit vor allem Orientierung. Das ist, glaube ich, der Schlüssel für unser Leben, für dafür, dass wir einen guten Gottes guten Weg gehen können. Wir brauchen seine Orientierung. Und ja, aus meiner Sicht gibt es keine Alternative als die Orientierung an dem, was Gott uns gesagt hat. Sein Wort ist aus meiner Sicht die Grundlage für die Orientierung. Und trotzdem oder auf der anderen Seite merkt man momentan gerade auch, dass diese Grundlage unseres Glaubens für viele immer unbedeutender wird. Und ich habe uns einen, für mich wurde in letzter Zeit immer wieder dieser Bibelvers auch ganz, ganz wichtig. Da schreibt uns Paulus an Timotheus, denn es wird eine Zeit kommen, da wird man die gesunde Lehre unerträglich finden und sich nach eigenen Gelüsten Lehrer beschaffen, weil man nach Ohrenkitzeln Verlangen trägt. Von der Wahrheit dagegen wird man die Ohren abkehren und sich den Fabeln zuwenden. Und das ist etwas, was mich ein Stück weit überrascht und erschreckt, dass gerade in der Christenheit die Bedeutung der Bibel immer weiter in den Hintergrund gerät und man auf der Seite immer mehr sich nach diesen weltlichen Kriterien orientiert, gerade wenn man auf der anderen Seite entdeckt, wie stark in letzter Zeit die Wissenschaft uns zeigt, dass die Bibel voller Wahrheit ist, auch im historischen Bereich. Ich bin fasziniert, dass die Wissenschaft in letzter Zeit so viel entdeckt hat, so auch zu Personen aus dem Alten Testament, die inzwischen bestätigt sind, sodass man wirklich sagen kann, aus wissenschaftlicher Sicht sagen kann, ich werde im November wahrscheinlich einen Vortrag in Wendelstein darüber halten, dass die Bibel, dass die Personen des Alten Testamentes, dass auch die Begebenheiten des Alten Testamentes historische Wahrheit sind. Oder wenn man die Evolutionstheorie hernimmt, die meisten von euch haben das ja in der Schule wahrscheinlich so mitgelehrt bekommen und auch viele Christen sind ja der Meinung, die Evolution wäre ja etwas, was wissenschaftlich klar und bewiesen ist. Die Evolutionisten, also diese Top-Evolutionisten, sind das aber gar nicht. In einer Konferenz in Altenberg, und da gibt es auch ein Buch dazu, wo diese Fakten und Tatsachen veröffentlicht wurden, also nicht ein christliches Buch, sondern von den Chef-Evolutionisten. Und da kommen so Zitate vor, wie zum Beispiel, wir sind inzwischen an dem Punkt angelangt, dass wir der Meinung sind, dass die Evolutionstheorie die Entwicklung und Entstehung der Menschheit und des Lebens nicht beantworten kann. Wir brauchen neue Denkansätze. Das sagen die von sich. Die Genetiker haben inzwischen definitiv bewiesen, dass es eine Schöpfung geben muss. Kein Wunder, warum sich so viele, das hat mir auch Informatik ist das Gleiche, das hat mir ein Professor erzählt, in seinem Studium bekehren sich so viele, weil sie einfach sagen, ja, die Bibel ist Wahrheit, das ist die Grundlage der Wahrheit. Und wir in der Christenheit legen auf der anderen Seite die Bibel immer weiter weg. Und das überrascht mich und erschreckt mich. Gerade weil wir ja in dieser Zeit eben ein Fundament brauchen. Und wenn wir so in die Bibel reinhören und wenn wir zu Jesus kommen und sagen, Jesus, was bedeutet Fundament für dich? Dann stoßen wir ja sehr schnell auf sein Gleichnis aus Matthäus 7, Verse 24 bis 27. Ja, das ist mal ein Haus auf Fels gebaut. Ich weiß nicht, ob ich da wohnen will. Das Erste, wo ich mir gedacht habe, es hat ja Strom. Aber gut. Aber es ist zumindest auf einen Fels gebaut und weder Klimaerwärmung noch Stürme können diesem Haus etwas anhaben. Und Jesus sagt uns ja Folgendes. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen. Die Dampflok unterstreicht es gerade. Der sein Haus auf den Felsen baut und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann verglichen sein, der sein Haus auf Sand baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus. Und es fiel und sein Fall war groß. Jesus sagt hier, es wird stürmische Zeiten geben. Das gibt es für jeden von uns. Und Christsein bedeutet nicht, ein Leben ohne Sturm zu haben und so. Das immer alles, ich denke, das können wir alle bestätigen, dass immer alles glatt und angenehm und schön läuft. Es gibt diese Zeiten, in denen Stürme sind. Aber Jesus sagt, das Entscheidende ist aber, worauf hast du dein Lebenshaus begründet? Was ist dein Fundament? Und ich habe uns ein zweites Bild mitgebracht. Der Fokus geht eher auf dieses linke Haus. Es gibt eben Dinge und ein Fundament, wo das am Ende das Ergebnis sein kann. Ein Wegbrechen, ein instabiles Fundament. Wie gesagt, Jesus sagt sehr deutlich, es wird diese Zeiten des Sturmes geben. Aber das Entscheidende ist, oder andersrum der Unterschied ist, wo du deine Zuversicht, dein Glauben, dein Haus, auf welches Fundament du es baust. In Psalm 23, den kennen wir ja alle, lesen wir nicht, dass der Hirte die Schafe immer nur auf den grünen Auen führt. Nein, es geht auch mal durch finstere Tale, aber Er ist bei ihnen und gibt ihnen Orientierung und Trost. Und das ist die Zusage, die wir haben, dass wir eben in diesen stürmischen Zeiten nicht alleine sind, sondern einen Beistand haben. Und das ist etwas, was in diesem Zeugnisbuch, wo mir auch Menschen selber schon gesagt haben, was sie sehr bewegt hat, dass hier auch etliche Zeugnisse von Geschwistern drinnen sind, die eben nicht berichten, dass ihr Leben eitel Sonnenschein war, sondern wie wertvoll es ist, in diesen stürmischen Notzeiten einen Beistand zu haben, der ihnen Kraft und Hilfe gegeben hat. In Krankheitszeiten, wir haben ein paar Geschwister in der Gemeinde, die schwer jung sind und schwer krank sind und die eben reinschreiben, sie sind so dankbar dafür, mit Jesus durch diese Zeit gehen zu können. Und es ist beeindruckend, was das in Menschen auslöst, zu sehen, in diesen stürmischen Zeiten gibt es einen Beistand. Die Frage ist nur, worauf blicke ich, worauf setzen wir unseren Fokus in diesen stürmischen Zeiten? Und das zeigt sich hier in diesem Bild. Es soll ja die Begebenheit darstellen, wo Petrus über dem Wasser Jesus entgegenläuft. Und dann sehen wir ja eine Blickrichtung, ihr kennt ja die Geschichte, ich brauche sie nicht lesen, eine Blickrichtungsänderung. Und das ist auch die Frage, die wir uns persönlich immer wieder beantworten sollen. Wie gehe ich mit stürmischen Gelegenheiten, mit Krisen, mit Herausforderungen in meinem Leben um? Wo lenke ich den Blick hin? Vielleicht auch gerade in dieser Zeit beschäftige ich mich vor allem mit dem Sturm und den Dingen, die Unordnung bringen. Links, dieser gelbe Kreis.
Rechts.
Rechts, ja, Entschuldigung, genau. Oder auf der anderen Seite lenke ich meinen Blick auf Jesus. Auf den, der Halt gibt und den, der letzten Endes jeden Sturm stillen kann. Ihr kennt es wahrscheinlich auch, dass man immer wieder Menschen begegnen, die uns vorwerfen, ja, wie könnt ihr nur an Gott glauben? Wie kann es einen Gott der Liebe geben, der auf der anderen Seite so viel Leid und Not und Katastrophen zulässt? Das passt doch überhaupt nicht. Und an diesen Gott will ich nicht glauben. Und dann kriegt man ja zum Teil alles Mögliche zu hören. Und ganz ehrlich, mich ärgern solche Aussagen. Sie ärgern mich einfach. Ihr ganzes Leben lang wollen sich Menschen nicht nach Gott richten. Sie lehnen Gott ab, wollen mit ihm nichts zu tun haben. Und dann, wenn es mal nicht so funktioniert, wenn sie irgendwas entdecken, wo sie sagen, ja, jetzt hätte er da sein müssen, jetzt darf er auf den Plan treten und er funktioniert nicht so, wie sie wollen, dann machen sie ihm Vorwürfe und werfen ihm alles Mögliche oder ja, werfen alles Mögliche in den Raum. Und manchmal hat man so den Eindruck, das nächste Bild, genau, dass Menschen der Meinung sind, Gott würde so funktionieren. Er ist in einer Schachtel drin und wenn man ihn braucht, macht man die Schachtel auf und dann ist er da. Und wenn man ihn nicht mehr braucht, dann macht man die Schachtel wieder zu und stellt sie ins Regal, weil das würde ja nur stören und von dem ablenken, wofür wir Lust haben zu leben. Es ist so traurig mit solchen Fragen, wie kann Gott das zulassen, dann auch noch ja, Gott in irgendeine Ecke zu schieben, anstatt sich wirklich mit dem auseinanderzusetzen, was Gott will. Aber nochmal zurückgekehrt auf die Frage, was ist mein oder dein Fundament? Was ist die Grundlage unseres Glaubens? Und da gibt uns ja war der Hebräerbrief nicht dabei? Genau. Achso, okay, habe ich die Reihenfolge vertauscht. Und da gibt uns der Hebräerbrief ja eine so wertvolle Antwort. Der Glaube aber ist das Fundament dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. In anderen Übersetzungen ist das Wort Fundament anders übersetzt, die Grundlage oder wie auch immer. Aber man kann das griechische Wort sehr passend mit Fundament übersetzen. Ein Fundament dessen, was man hofft und ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und das ist doch die große Herausforderung heutzutage, in der wir leben, in der wir vielleicht auch groß geworden sind, dass wir unser Vertrauen ganz stark auf Dinge setzen wollen, die wir so sehen, die wir für möglich realistisch und wahrnehmbar halten. Und wenn wir das so nicht sehen und halten, dann schieben wir es beiseite. Und das ist so diese Frage, zurückzukommen eben auf diesen Text von Jesus: Was bedeutet es, wenn man sein Leben auf Sand baut? Was kann dieser Sand bedeuten? Und ich habe in meinem Leben leider sehr viele Menschen kennenlernen müssen, die in deren Glauben in stürmischen Zeiten eingebrochen ist. Und das kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr so zurückdenkt oder mal an die Menschen denkt, die ihr so im Lauf eurer Zeit kennengelernt habt, die ein Stück mit euch auf dem Weg Jesus hinterher unterwegs waren und die jetzt halt irgendwo sind, aber nicht mehr in der Nachfolge. Oder eben auch, vielleicht kennt es der eine oder andere auch aus der Seelsorge, wenn man da in Gesprächen reingeht und dann merkt, dass Menschen von ihrem Glauben abgerückt sind und man denn der Frage nachgeht, was ist da passiert in deinem Leben? Warum hast du die oder jene Entscheidung getroffen? Was ist da dieses Fundament Sand gewesen? Und viele sagen dann ganz einfach, ja, ich bin von Gott enttäuscht worden. Ich bin einfach enttäuscht worden und deswegen gehe ich jetzt einen anderen Weg. Aber bedeutet es nicht auf der anderen Seite, wenn ich enttäuscht bin, dass ich mich vielleicht getäuscht habe, dass ich mit einer Täuschung oder Einbildung unterwegs war, die eben nicht der Realität entsprochen hat? Das Problem, wenn man so zu diesen Gedanken des Sandes kommt, und da können wir jetzt zurückgehen, genau, das Problem ist, dass wir unseren Glauben, manchmal vielleicht auch unbewusst, oft eben auf eine falsche Grundlage bauen. Zum Beispiel eben auf den Verstand. Das zeigt sich dadurch, dass wir sagen, ich glaube das, was ich sehe oder verstehe. Und wenn ich etwas nicht verstehen kann, dann glaube ich es nicht, dann akzeptiere ich es nicht, dann ist es für mich nicht die Wahrheit. Ich kann nicht verstehen, dass Gott Dinge zulässt oder bestimmte Dinge von mir fordert, dann gehe ich einfach einen anderen Weg, dann lehne ich ihn ab. Wir sind sehr geprägt von der Schule her, von unserer ganzen Entwicklung und Gesellschaft her, mit einer rationalistischen Einstellung durchs Leben zu gehen. Und ganz anders wie andere Kulturen, für uns ist das Thema Wunder etwas, wo wir sagen, ach, kann es nicht gegeben haben. Immer wieder kocht ja so dieses Thema hoch, Jungfrauengeburt Jesus kann es nicht gegeben haben. Jesaja könnte ja gemeint haben, eine junge Frau wird schwanger sein. Ganz klar ist es das Kennzeichen des Messias, dass eine junge Frau schwanger wird. Das ist ja in Israel einzigartig gewesen. Also wir sehen diese Argumentation, eine junge Frau wird schwanger werden, kann nicht stimmen. Die Jungfrauengeburt ist eine der klarsten Tatsachen der Bibel. Es gäbe heute kein Christentum, keinen Glauben. Wir wären alle nicht hier, wenn damals nicht eine Jungfrau schwanger geworden wäre, wenn Jesus nicht die Wunder getan hätte. Denn genau das sagt Jesus selber immer wieder, das ist der Beleg dafür, dass ich der Messias bin, dass ich der Sohn Gottes bin und dass Gott mich autorisiert hat. Und wäre das nicht gewesen, Johannes stellt ja die Frage, bist du der, der kommen soll? Und dann bringt Jesus ja diese Wunder und sagt, hast du das gesehen? Das ist die Tatsache, das ist der Beweis dafür. Und wenn es diesen Beweis nicht gäbe, dann würde keiner an mich denken. Ich glaube, 138 Messiasse sind im Lauf der israelischen Geschichte bisher aufgetreten. Menschen, von denen entweder ihre Anhänger oder von denen sie selbst behauptet haben, Messias zu sein. Einige haben wirklich Wunder getan, das ist also nachweislich. Das gab so kurz vor Jesus noch einen, der konnte es regnen lassen. Das ist also auch historisch verbürgt, also von nichtchristlichen Quellen. Aber die Wunder Jesus sind etwas Einzigartiges gewesen. Die belegen, er ist der einzige Weg. Aber all die Dinge in Frage zu stellen, zu sagen, Moment mal, das müssen wir aus der Bibel rausnehmen. Alles, was mein Verstand nicht erfassen kann, kann nicht Wahrheit sein, ist nichts anderes leider als Hochmut. Wenn mein Verstand, wenn mein Ego das entscheidet, was Wahrheit und was Lüge ist, dann ist es das, was in der Bibel mit Hochmut beschrieben wird. Und es ist tragisch, wenn wir lesen, dass sowohl Jakobus in Jakobus, weiß ich nicht, habe ich es? Genau. Jakobus 4, Vers 6 oder Petrus in seinem ersten Brief 5, Vers 5 zitiert: Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und das bedeutet, dass diejenigen, die hochmütig sind, keine Gnade bei Gott finden werden. Und es ist tragisch, wie oft der menschliche Verstand über Gott gestellt wird. Oder eben auf der anderen Seite die Frage des Gefühls. Ich habe immer wieder auch Christen kennengelernt, die ihren Glauben, die ihren Weg, die sich selber durch die Gefühle haben lenken und steuern lassen. Und ich habe mich in letzter Zeit auch mit Pastoren aus Pfingstgemeinden getroffen und die haben mir bestätigt, das ist eine echte Herausforderung. Das in den Gemeinden auf einen guten, richtigen Weg zu kriegen. Dass die Menschen eben nicht sagen, ich fühle mich ermutigt, weil ich mich heute so toll fühle und deswegen ist mein Glaube stark und wenn ich mich heute nicht gut fühle, ist mein Glaube schwach. Dass der Glaube vom Gefühl abhängig ist. Da haben mir zwei Pastoren, mit denen ich mich jetzt die letzten Wochen getroffen habe, eben gesagt, das ist die Herausforderung bei uns in Pfingstgemeinden, dass wir den Glauben auf ein gutes Fundament stellen und nicht eben auf das Gefühl. Denn ansonsten beherrscht das Gefühl ja mein Leben. Und wenn ich mich von Gott nicht mehr geliebt fühle, ja, dann ist Gott nicht mehr da? Fragezeichen. Nein, Gott ist größer als unsere Gefühle. Oder der dritte Punkt, den viele auch als Fundament haben, ist ja die Frage des Willens. Jesus ist als Berater gerne willkommen. Und es gibt Bibelverse, die können wir in der Welt ganz, ganz gerne zitieren, weil die Menschen begeistert sind, mal was Nettes und einen guten Rat zu hören. Aber in dem Moment, und das sehen wir bei Jesus zum Beispiel in Johannes 6 sehr deutlich, in dem Moment, wo Jesus den Herrschaftsanspruch stellt und sagt, ich bin der Weg und niemand kommt zum Vater, ich bin der einzige Weg, in dem Moment lehnen die Menschen ihn ab. Und Jesus geht so weit, dass er sagt zu seinen Jüngern, wollt ihr dann auch gehen? Herr, du hast Worte des ewigen Lebens, ist die Antwort. Nicht mein Wille darf entscheiden, darf mein Fundament des Glaubens sein, dass ich sage, okay, jetzt brauche ich mal Jesus, jetzt könnte ich mir mal seinen Rat holen, sagt die Bibel etwas, was mir entspricht oder nicht, sondern er und sein Wort sollte das Fundament in meinem Leben sein. Jesus sagt in diesem Gleichnis von dem Fundament, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut. Das ist der Mann, der sein Haus oder der Mensch, der sein Haus auf ein richtiges, gutes Fundament gebaut hat. Das, was Jesus gelehrt hat, das, was er sagt, soll es aus seiner Sicht das Fundament unseres Glaubens sein. Das ist das, was uns in all den Stürmen Halt gibt. Und warum? Er ist doch der Einzige, der in deinem Leben alle Zusammenhänge kennt. Er ist doch der Einzige, der dich besser kennt, sogar viel besser noch als du selber. Wie oft sind wir über uns enttäuscht? Wie oft stellen wir in unserem Leben Dinge fest, wo wir sagen, ich wusste gar nicht, dass das noch in mir drin steckt. Jesus kennt alles in dir. Er kann in dein Verborgenstes sehen. Er kennt deine Zukunft. Er weiß, was du morgen tun wirst. Und er kennt alles über deine Vergangenheit. Und er hat uns geschaffen, jeden Einzelnen, und weiß deswegen besser als kein anderer, was für dich und mich richtig und falsch und gut und schlecht ist. Warum sollten wir ihm dann kein Vertrauen schenken und lieber unser Vertrauen auf andere Dinge setzen, die eben nicht so tief in unser Leben hineinblicken können? Und deswegen ist aus der Sicht der Bibel die Bibel selber so wichtig und wertvoll. Johannes macht ja in seinem Evangelium von Anfang an klar, was das Fundament unseres Glaubens sein soll. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Welche Autorität hat Gottes Wort für mich, für dich? Ist es dein Fundament, auf dem dein Leben beruht? Ist es die Grundlage dessen, wonach du deine Pläne, deine Lebenspläne ausrichtest? Ist es die Grundlage dafür, wie du dir deine Meinung bildest? Ist es das, was richtig oder falsch definiert? Prüft einfach mal zum Beispiel, was Gott ein Greuel ist. Schaut mal nach, wo die Bibel davon redet, was Gott ein Greuel ist. Da werden wir Dinge entdecken, wo wir sagen, ja, so schlimm finde ich die persönlich ja gar nicht. Ja, was ist entscheidender? Was ich persönlich finde oder was Gott findet? Ich habe noch einen nächsten Bibelvers. Genau. Und deswegen ist es so wichtig und wertvoll, dass uns die Bibel selber zeigt, welche Bedeutung sie eigentlich für unser Leben haben möchte. Und das ist dieser Schlüsselvers, würde ich fast sagen, aus 2. Timotheus 3, 16, 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Was bedeutet dieser Satz in der Praxis für uns, für unseren Alltag, für unser Leben? Das Erste, was Paulus hier uns mitgibt, ist alle Schrift. Und wenn ich in der Bibel recherchiere und sage, was versteht die Bibel unter alle Schrift, dann versteht sie die ganze Bibel, Altes und Neues Testament. Die ganze Bibel ist von Gott eingegeben. Und Jesus zitiert das Alte Testament so oft. Er redet von der Schöpfung. Er redet von Adam und Eva, von Abraham. Er bestätigt sehr klar und sehr deutlich, was er vom Alten Testament hält und dass er überzeugt ist, dass das absolut Gottes Wort ist. Und er macht deutlich und sagt, kein Jota wird vergehen. Das ist alles Gottes Wort und die absolute Wahrheit. Trotzdem, wir wissen, ich glaube, das brauche ich gar nicht sagen, dass wir zwischen Alten und Neuen Bund trennen müssen und dass wir deswegen sehr genau sehen müssen von den Anweisungen, was ist für Israel und was ist für uns, als Jünger Jesu. Das Zweite, was hier auffällt, ist, dass Paulus uns sagt, von Gott eingegeben. Und manchmal gehen wir ja so vom Sprachgebrauch, weiß ich, habe ich selber früher gemacht, so in die Richtung, ja, die Bibel ist inspiriert, von Gott inspiriert. Wenn man sich aber genau ansieht, was bedeutet eigentlich inspiriert, dann ist das etwas anderes als das, was hier steht, von Gott eingegeben. Inspiriert, so verstehen wir ja, vielleicht versteht ihr es anders, aber so ist mein Verständnis. So, ich gebe der Liz einen Gedanken, so ich sage, Mensch, wir müssten mal wieder jemanden einladen. Und dann bewegt sie diesen Gedanken und dann setzt sie das in ihrer Art und Weise um und dann kommt da irgendwie eine Einladung raus oder sie ruft jemanden an oder was auch immer. Das heißt, da kommt ein Gedanke, den bekomme ich und diesen Gedanken setze ich dann um. Da hat Gott vielleicht dem Johannes die Idee gegeben, schreib mal über Jesus, wie das mit Jesus war, schreib mal das auf. Und so entstand dann aus dieser Inspiration Gottes das Johannesevangelium. Und so denken ja manche, dass die Bibel entstanden ist. Gott hat einen Impuls gegeben und dann ist die Bibel entstanden. Dann ist ein Petrusbrief entstanden oder was auch immer. Aber das Wort bedeutet was anderes. Es bedeutet eingehaucht. Das ist das gleiche, wie wenn jemand neben euch sitzt und euch etwas ins Ohr flüstert. Das ist das, genau das, das ist dieses Einhauchen. Da sitzt jemand da und wenn Paulus hier schreibt, von Gott eingegeben, dann ist es so, dass er sagt, Gott ist bei jedem Autor der Bibel nebendran gesessen und hat ihm Wort für Wort eingehaucht, was aus seiner Sicht Wahrheit richtig ist, was er schreiben soll. Er hat sie diktiert. Klar, betrifft es den Urtext, also alles andere sind ja Übersetzungen, aber der griechische Urtext ist die Wahrheit und auch wenn immer wieder behauptet wird, da stecken doch so viele Fehler drin und Widersprüche drinnen. Ich habe mich da mal intensiver mit beschäftigt und manches kann ich noch nicht lösen, aber die allermeisten Widersprüche, die so gang und gäbe sind, die schlüsseln sich eigentlich ganz einfach auf, wenn man sie von der richtigen Perspektive, von Gottes Perspektive sieht. Und ich bin überzeugt, dass der ganze griechische Urtext absolut und der hebräische genauso dann im Alten Testament Gottes Wahrheit ist. Die Bibel sagt es ja hier. Das dritte ist nützlich zur Lehre. Es bedeutet, dass die Botschaft Jesu weder ein Ratschlag noch irgendeine Information ist. Hauptsache, ich kenne den Bibelvers. Hauptsache, ich weiß, was im Psalm 23 drin steht. Aber darum geht es nicht. Lebst du das? Ist es Realität, dass der Herr dein Hirte ist? Ist es etwas, was in deinem Leben Gestalt angenommen hat? Darum geht es doch beim Lernen. Nicht um die Wissensanhäufung. Wenn wir uns die Apostel ansehen, es ging nicht darum, dass sie da alles zitieren konnten, was Jesus gesagt hat, sondern es geht doch darum, dass wir leben, was Jesus gesagt hat. Und ich glaube, wir haben heute in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit eine ganz, ganz wichtige biblische Wahrheit aus den Augen verloren. Das ist, habe ich das Psalm 1, Vers 2? Ich glaube nicht. Habe ich nicht? Im Psalm 1, Vers 2 steht, sondern, also da geht es ja um die Lust des Herrn und gepflanzt sein wie ein Baum an Wasserbächen. Und da kommt in Vers 2 folgender Satz vor, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Sinnen wir nach über das, was Jesus gesagt hat? Ich ertappe mich selber oft, dass ich halt in der Bibel lese und sage, wieder ein Kapitel und schön und aber nehme ich mir dann Zeit, um über das Gelesene nachzusinnen? Ist es nicht viel wichtiger und wertvoller, dass die Bibel anfangen darf, mein, sprich dein Leben zu lesen, in unser Leben hineinzusprechen, dass wir uns darüber Gedanken machen, dass wir sagen, was heißt das heute für meinen Alltag? Was bedeutet das zum Beispiel für meine schlechten Gewohnheiten? Was hat das für Auswirkungen an meinem Arbeitsplatz? Jesus, wenn ich das lese, wie soll ich damit umgehen? Und wenn wir dann auch noch ins Gebet gehen und sagen, Herr, zeige mir, was du mir durch diesen Text, durch diese Predigt, durch diesen Gottesdienst, durch dieses Lobpreislied sagen möchtest. Und wenn wir ihm da diese Zeit geben, in unser Leben hineinzusprechen, dann werden wir durch den Heiligen Geist, glaube ich, erstaunliche Entdeckungen machen. Dass dieses Nachsinnen etwas in unserem Leben verändern und bewirken wird. Wenn du dich vielleicht manchmal fragst, warum tut sich in meinem Leben so wenig? Warum komme ich über bestimmte Hindernisse nicht hinweg? Warum stecken die Gewohnheiten so fest in meinem Leben? Vielleicht ist es ein Weg, mehr darüber nachzusinnen und die Bibeltexte zu diesem Thema, wir können ja eine Konkordanz nehmen und mal darüber nachgucken, mehr auf uns auswirken lassen. Die Bibel nennt als nächstes hier zur Überführung. Und Gottes Vision für dich und mich ist, dass wir heilig sein sollen. Es ist nicht der Punkt, wo er sagt, wenn ihr heilig seid, dann habe ich euch lieb und dann nehme ich euch an und dann seid ihr gerettet. Überhaupt nicht. Aber es ist sein Wunsch, seine Sehnsucht. Er nimmt uns an, so wie wir sind. Aber er möchte uns dann Stück für Stück Jesus ähnlicher verändern und heiligen. Seid heilig, denn ich bin heilig, ruft uns Gott zu. Und Gottes Wort ist eben auch dazu da, dass wir unsere Fehler, unsere Schwächen, falsche Prägungen und Gewohnheiten durch das Wort Gottes aufgedeckt bekommen. Dass das Wort Gottes uns zeigt, wie gehst du eigentlich mit deinen Mitmenschen um? Ist das aus meiner Sicht, aus Gottes Sicht sprich, in Ordnung? Oder wie versuchst du das Evangelium zu verbreiten? Tust du das auf Jesu Art und Weise? Oder kenne ich aus eigener Erfahrung, verbeißen wir uns dann viel zu oft in irgendwelche Debatten und Diskussionen. Bist du mit deinem Leben ein Zeugnis von dem, was Jesus getan hat? Gibst du Zeugnis von dem? Oder wo brechen meine Schwächen oder Fehler im Charakter durch? Das alles will das Wort Gottes auf, im positiven Sinne, auf den Prüfstand stellen, aufdecken und uns helfen zu wachsen, immer mehr Menschen nach Gottes Herzen zu werden. Gott will uns nicht niederdrücken, er will uns nicht die Fehler zeigen, um uns eins reinzudrücken. Das ist in der Welt oft genug so. Und das kennen wir vielleicht so tief, dass wir auch im Glauben und in der Nachfolge Jesu die Angst davor haben. Aber Gott will dich durch das Aufdecken deiner Fehler nicht niedermachen. Er will dir zeigen, so, und jetzt möchte ich mit dir daran arbeiten, dass ich da etwas Großartiges herausentwickeln kann. Zur Zurechtweisung ist der nächste Aspekt. Und auch das ist etwas, was wir sehr unangenehm empfinden. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal zurechtgewiesen worden seid. Es ist keine Situation, an die wir uns gerne zurückdenken, weil es oft in einer falschen Art und Weise oder eben nicht in der göttlichen Art und Weise passiert ist. Was heißt denn, wenn Gott uns zurechtweisen will? Er will uns den richtigen Weg weisen. Er will uns zeigen, was richtig und falsch ist. Mensch, in der Situation hättest du dich doch anders verhalten können. Und dann, weißt du, dann wäre vielleicht das oder das passiert. Und es ist nützlich für dich, dich von Gott, es ist nützlich für mich, mich von Gott zurechtweisen zu lassen, auf den richtigen Weg zu bringen, zu erkennen, was vielleicht falsch gelaufen ist und was ich in Zukunft besser machen kann. Jesus ist eben nicht nur unser Retter, Erlöser und Rabbi. Er ist auch unser Vorbild. Und anhand dem, wie Jesus durch die verschiedenen Situationen des Lebens ging und viele Situationen begegnen wir Tag für Tag genauso, können wir lernen, wie wir das umsetzen können in einer Art und Weise, damit wir Gott damit eine Freude machen. Das sollte unsere Herzenseinstellung sein. Ich möchte heute an diesem Tag Gott eine Freude machen. Ich möchte, dass Gott sich über meinen Tag freuen kann. Und der letzte Punkt ist zur Unterweisung in Gerechtigkeit. Was ist denn Gerechtigkeit? Gerechtigkeit bedeutet eigentlich, wenn man es im biblischen Sinne nimmt, richtig im Sinne von Gottes. Richtig im Sinne Gottes. Dass es richtig ist, so wie Gott es will. Dass wir in diesem richtigen Verhalten sind und nicht eben in diesem Fehlverhalten. Dass Gott eben zum Beispiel, dass wir durch Jesus gerecht gesprochen sind, Gott nicht mehr die Sünde in unserem Leben sieht, sondern das Blut Christi und dass wir Jesu Eigentum sind. Wenn Gott uns sieht, sieht er eben nicht mehr uns als Sünder, auch wenn wir vielleicht heute früh schon wieder gesündigt haben, sondern er sieht uns als die vom Blut des Lammes bedeckten, die erkauften, seine Kinder. Das ist die Gerechtigkeit Gottes, die wir haben. Und dennoch glaube ich, ist es wichtig, dass wir lernen, auch in der Gerechtigkeit Gottes zu leben. Und dass wir uns möglichst in jeder Situation, auch das ist eine Vision, wo wir sagen, wir wünschen uns da hineinzuwachsen, möglichst in jeder Situation so zu verhalten, wie es aus Gottes Sicht richtig und klug und weise ist. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass erst dann wir von Gott angenommen, geliebt und gerettet sind. Das versucht der Teufel uns immer wieder einzureden. Ah, jetzt hast du heute wieder versagt, jetzt liebt dich Gott nicht mehr. Ich hoffe mal, dass ihr diesen Gedanken nicht kennt. Es ist Lüge und Unsinn. Gottes Liebe macht sich nicht daran fest. Aber es geht doch darum, dass wir Gott eben eine Freude machen werden, dass ich bestrebt bin, meinem wunderbaren Gott im Himmel eine Freude zu machen. Und ich glaube, nein, ich bin überzeugt davon. Die Momente, wenn wir eines Tages im Himmel sind, die Momente, die uns im Himmel am allermeisten begeistern werden, sind die Momente, wo Gott uns zeigt, wo wir ihm eine Freude gemacht haben. Das werden die Situationen sein, wo wir sagen, wow, Vielleicht kennt ihr das so von Geschenken, wenn wir jemandem ein Geschenk machen und wir sehen, die Person freut sich drüber, dann freuen wir uns automatisch mit. Dann begeistert uns das. Und genau so wird es im Himmel sein, wenn Gott uns die Dinge zeigt, wo er sagt, guck mal, ich fand es total toll, dass du das gemacht hast. Es ist zum Beispiel der Lobpreis vom Johannes, ich höre dich so gerne mit, weil das etwas ist, was Gott wirklich eine Freude macht. Und dass wir mit dem, was wir haben, dass wir das Gott bringen, das begeistert Gott. Und darum sollte es doch gehen, dass wir Gott eine Freude machen und ihn begeistern. Und darum geht es da, wenn wir lernen sollen, in der Gerechtigkeit zu leben. Und er schließt es mit dem Satz, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Wir sollen so werden, wie es Gott sich wünscht, und so ausgerüstet sein, dass wir am besten in jeder Situation das aus Gottes Sicht Richtige tun. Aber dahin kommen wir nur, wenn wir das Wort Gottes durch die Kraft des Heiligen Geistes Jesus, wenn dieses Wort das mit mir machen darf, was es machen will. Wenn Jesus mich durch sein Wort mehr und mehr beeindrucken kann. Wenn sein Wort, wenn das Wort Gottes mein Fundament ist und eben nicht mein Verstand, meine Gefühle, meine Wünsche oder was auch immer. Sondern wenn ich sage, ich vertraue dir, nicht weil ich es verstehe, sondern weil du Recht hast, weil du der Gott bist und weil du die Wahrheit bist. Und ich möchte uns heimgehen lassen mit dem Vers aus Römer 12, Vers 2. Du darfst dann gerne natürlich den Gottesdienst zu Ende bringen, aber lasst euch das einen Impuls oder nehmt das als Impuls mit und seid nicht gleichförmig dieser Welt, warnt uns Paulus, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.